Guten Morgen, ihr Lieben. Es geht gleich weiter. Als Teenager saßen wir mal bei Fischers zusammen. Das ist eine Familie, also Cousins und Cousinen von mir. Und wir saßen da zusammen und haben geträumt. Die eine sagte, oh, wenn ich erwachsen bin, will ich mal sein wie Reinhard Bonke. Und die zweite fing dann an, oh, wenn ich erwachsen bin, dann will ich wie, wen gibt's denn da alle noch, John Wimber. Und dann ging es so weiter. Dann kamen alle Missionare und berühmte Prediger und Musiker an der Reihe und jeder wollte sein wie. Und mein Onkel saß dabei mit uns zusammen und er hat sich das in Ruhe angehört. Und dann sagt er, Mädels, wisst ihr was? Folgt lieber Jesus nach. Menschen können euch immer enttäuschen. Immer. Egal wie berühmt die sind, egal wie toll die im Moment sind, egal wie christlich und fromm die sind, Menschen können einen immer enttäuschen. Folgt Jesus nach. Und diesen Satz habe ich nie vergessen. Echt, das ist so hängen geblieben, seit ich 12 bin vielleicht. Und das stimmt. Also der Einzige, dem wir wirklich mit aller Ruhe folgen können, der unser absolutes Beispiel ist, ist Jesus. Stimmt? Und trotzdem können wir von Menschen lernen, oder? Die Bibel ist voll von Menschen, die versagt haben, die gefallen sind und trotzdem aufgestanden sind und weitergegangen sind. Heute habe ich uns eine Frau mitgebracht, und zwar Maria aus Bethanien. Und ein bekannter Prediger aus Südafrika, den ich gerne höre, ich verrate euch den Namen nicht, sonst hört ihr den auch alle gerne, der sagte mal, was den Glauben angeht, hat er am meisten von Frauen gelernt. Und mein Gebet ist, dass jeder von uns heute etwas mitnimmt. Maria aus Bethanien. Los geht's. Also Maria aus Bethanien. Sie lebte in einem Dorf namens Bethanien. Das hat keine schöne Übersetzung, das heißt da, Haus des Elends, das Dorf. Ne? Es ist irgendwie nicht so schön, aber das ist am Osthang vom Ölberg, circa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und Maria war circa 18 Jahre, wo das erste Mal von ihr berichtet wird. Sie hat eine Schwester, sie heißt Martha, und ein Bruder, er heißt Lazarus. Und Jesus und seine Freunde waren oft in diesem Haus, weil einmal im Jahr mussten die sowieso nach Jerusalem gehen, weil dort das große Passafest gefeiert wurde. Und da haben die wahrscheinlich jedes Mal dort Halt gemacht. Wir lesen Lukas 10 ab Verse 38 bis 39. Also ich habe jetzt eine Übersetzung Neues Leben. Da vorne ist eine andere, aber ich denke, das macht nichts. Lukas 10, 38, 39. Auf ihrem Weg nach Jerusalem kam Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem eine Frau mit Namen Martha sie in ihr Haus einlud. Ihre Schwester Maria saß zu Jesu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Martha, die große Schwester, das Vorbild, war beschäftigt. Sie hat das Essen vorbereitet, war zugange, dass es allen gut geht. Und Maria sitzt da und hört Jesus zu, aufmerksam. Und irgendwann mal, ich kann mir das so richtig vorstellen, du schuftest. Und immer wieder hat sie wahrscheinlich um die Ecke geguckt und gehofft, dass ihre Schwester das dann sieht. Nein, die hockt da immer noch auf dem Boden und hört ihm zu. Und sie war wahrscheinlich immer lauter, die Töpfe krachten und sie hat wahrscheinlich extra noch mit dem Löffel gegen den Topf gehauen, dass sie das dann endlich hört. Und hört sie das denn nicht? Und ich brauche doch Hilfe und ich bin so beschäftigt. Und geguckt, Maria hockt da immer noch. Und dann hat sie gesagt, so, jetzt reicht's. Dann ist sie zu Jesus hin und hat gesagt, Jesus, siehst du das denn nicht? Ich bin total beschäftigt, ich bin schweißgebadet, ich kann nicht mehr. Und meine Schwester hockt da und hilft mir nicht. Jetzt sag ihr doch endlich, sie soll es tun. Hat Jesus das gemacht? Ihr kennt alle die Geschichte. In Vers 41 bis 42, doch der Herr sagte zu ihr, Martha, meine liebe Martha, Du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eins wirklich wichtig. Und Maria hat es erkannt, was das ist. Und ich werde es ihr nicht nehmen. Das kann ich nicht. Hat Martha jetzt falsch gehandelt? Ich denke nicht, oder? Wenn es Martha nicht geben würde, hätte die ganze Mannschaft nicht zu essen. Dann würden die da alle rumhocken und hungrig sein. Oder wenn wir zu Hause nicht auf die Kleinigkeiten achten würden oder hier in der Gemeinde, wenn wir uns nicht dafür einsetzen würden und sorgen würden und uns darum kümmern würden, dann würden wir schnell im Chaos versinken, stimmt's? Auch Kleinigkeiten können wichtig sein und sind auch wichtig. Aber ich glaube, hier geht es einfach um die Priorität. Manchmal, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal verzetteln wir uns so. Dann hat man den Beruf, dann hat man den Haushalt, dann hast du die Kinder, dann hat der Mann vielleicht noch einen zweiten Job, weil es im Moment anders nicht geht, was auch immer, und du verzettelst dich und verzettelst dich, so wie ich gerade mit meiner Sprache, und irgendwann mal merkst du einfach, dass ich bin so ausgelaugt, ich kann nicht mehr. Und weißt du, dass auch ein geistlicher Dienst manchmal so sein kann? Du denkst, du dienst dem Herrn, du arbeitest für den Herrn, und trotzdem bist du völlig am Ende, weil es vielleicht zu viel ist, weil du vergessen hast, dich mal hinzuhocken und mal richtig zuzuhören. Ich habe mal vor vielen Jahren ein prophetisches Wort bekommen von einer Frau, und die hat mir gesagt, Ira, es werden Menschen kommen und die werden dich fragen, ob du ihnen dienst. Und ich möchte, dass du erst zu mir kommst und mich fragst, ob es dran ist. Und wenn es ist, das ist, dann wirst du so eine Leichtigkeit bekommen, das wird für dich überhaupt kein Stress sein. Das habe ich mir gemerkt, das lief eine Zeit lang gut, aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man bestimmte Sachen einfach vergisst oder verdrängt. Und es gab eine Zeit lang, wo viele Menschen tatsächlich gekommen sind und gefragt haben, oh Ira, kannst du dafür beten, kannst du dafür hören, ich habe da ein Problem, ich habe da eine Sache, und ich, ja, und eine Zeit lang ging es gut, aber irgendwann mal war es einfach zu viel, weil es aus mir heraus war, so menschlich. Ne? Ich habe für alle möglichen Leute gebetet und versucht zu hören, und manchmal habe ich es vergessen, weil es einfach zu viel war, und dann tat mir das so leid und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, weil die Leute dann gefragt haben, hast du gebetet, und ich musste sagen, nein, ich habe es tatsächlich vergessen, und dann dieser Druck von beten müssen und Antworten von Gott erfragen müssen und irgendwie diese ganzen Erwartungen und dieses Menschliche, das war dann so zu viel, wo der Herr sagt, stopp, Ira. Komm mal runter, mach mal jetzt ein bisschen halblang. Du machst es aus dir heraus. Und ihr kennt es alle, wenn man anfängt, auch noch in diesem Dienst Menschen zu gefallen, dann ist es total vorbei. Ne? Dann drehst du dich in so einem Hamsterrad, so wie Martha, und bist völlig verzweifelt. Und dann guckst du die anderen an, die so seelenruhig im Gottesdienst sitzen und es einfach genießen. Und du denkst, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich racker mich ab und na, XY sitzt da und macht nichts. Und das ist falsch. Egal, ob das im Alltag ist, egal, ob das im Dienst für den Herrn ist, wir brauchen diese Zeiten, wo wir einfach mal runterkommen, wo wir uns hinhocken vor seine Füße und wo wir einfach nur zuhören. Einfach nur zuhören. Und ich meine jetzt nicht auf dem Sofa liegen, mit Handy oder Fernseher an, das ist nicht zuhören. Noch nicht mal eine Predigt ist zuhören. Verstehst du das? Ich habe unseren Jugendlichen in der Gemeinde in Wilhelmshaven immer gesagt, Leute, hört auf, euch Predigten anzuhören. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber gerade wenn man neu im Glauben ist und sich anfängt, von allen Seiten sich was anzuhören, das verwirrt total. Und dann kamen die an und ich verstehe das nicht, und der sagt das, was ist jetzt die Wahrheit? Und ich sage, bitte, so jetzt ist gut. Keiner hört sich mehr eine Predigt an, sondern wir fangen an, das Wort Gottes zu lesen mit dem Heiligen Geist. Und mehr nicht, erstmal eine Zeit lang, über Monate. Und das war das Beste. Weil gerade wenn man noch nicht so fest ist oder wenn man nicht so christlich aufgewachsen ist, kann es manchmal wirklich verwirrend sein. Und zuhören ist wirklich nur alleine auf Gott zu hören. Und vor seine Füße bedeutet, ich mache mich klein. Ich mache mich klein. Er ist der Einzige, der zu mir sprechen kann. Ich schweige jetzt. Wenn wir beten, ist es ja oft so, dass wir ihm so viel sagen wollen. Oh, mach das und mach jenes und bitte regel das und bitte klär das in meinem Leben und das läuft schief und das ist gut, das ist nicht gut, sondern wirklich mal zu schweigen und alles loszulassen und zu sagen, Herr, ich möchte einfach nur dir zuhören. Du bist mein Herr, du hast die Autorität und du darfst sprechen. Und am Anfang hilft wirklich, einfach nur die Bibel zu lesen und zu sagen, Heiliger Geist, bitte erklär mir das, zeig mir das, offenbar mir das. Jesus sagte mal in Johannes, wo er das vom Heiligen Geist erklärt hat, dass wir den Heiligen Geist bekommen werden, dann sagte er, er wird euch in alle Wahrheit führen, er. Und das weißt du, wenn der Heilige Geist das macht, also wenn man einer Predigt zuhört von also wirklich erfahrenen Leitern, dann kann das gerade so frisch im Glauben welche überfordern. Aber wenn wir lesen und der Heilige Geist uns das aufschlüsselt, dann ist es genau richtig. Dann passt das in unsere Situation hinein, dann passt es in unseren Reifegrad hinein, dann ist es genau das, wie wir das brauchen. Und es ist echt krass. Also ich bin jetzt so lange mit dem Herrn unterwegs und immer wieder entdecke ich neue Sachen in seinem Wort. Das ist unfassbar. Und immer wieder denke ich, oh, wie cool ist das denn? Das habe ich vorher 10-mal gelesen und plötzlich verstehe ich die und die Passage. Vorher habe ich es einfach überlesen und das ist der Heilige Geist. Der zeigt dir so, wie du das im Moment gerade brauchst. Ich will jetzt nicht sagen, dass ihr gar keine Predigt mehr hören dürft. Ich mache das auch manchmal. Aber einfach mal schauen oder echt den Herrn mal fragen, ist es dran für mich? Ich bekomme so viele Predigten zugeschickt. Oh, das musst du dir anhören. Was hältst du davon? Was hältst du davon? Was hältst du davon? Und das ist manchmal alles zu viel. So viel Zeit habe ich gar nicht. Deswegen habe ich mir angewöhnt, den Heiligen Geist zu fragen, ist es dran für mich? Und ganz oft ist es nicht dran. Ganz oft sagt er, nee, noch nicht. Deswegen ist es gut, sich Dinge anzuhören, zu lernen von anderen, die weiter sind als wir. Aber ich finde, das Wichtigste ist wirklich, oh danke, ich merke gerade, wie meine Zunge am Gaumen klebt. Das Wichtigste ist wirklich, auf ihn persönlich zu hören. Und ich habe die letzten Wochen bin ich so durch Mose-Geschichten durchgegangen und Mose ist für mich echt ein Vorbild als Leiter. Er hat ein Volk geleitet von über 1 Million Menschen, also definitiv noch einiges mehr als 1 Million. Und ich habe hier nur einen Vers mitgebracht, der ist in 4. Mose 9,8, da steht, also da kamen Menschen zu ihm mit einem Anliegen. Immer wieder, ich meine, er als großer Leiter, natürlich kamen da immer wieder Menschen. Mose, wie siehst du das? Mose, wie ist das? Mose, wie können wir das verstehen? Und ganz, ganz oft, ich habe das jetzt nicht gezählt, aber ganz oft steht, Mose antwortete, wartet hier. Ich will hören, was der Herr diesbezüglich anordnet. Und das finde ich so cool, ne? Manchmal sind wir so übereifrig und haben ganz schnell unsere eigene Meinung und unsere eigene Erfahrung, die wir weitergeben wollen. Aber einfach mal zu sagen, auch im Alltag mit den Kindern oder mit jemandem, der zu uns kommt, auch gerade so ihr Leiter, Hauskreisleiter, Gemeindeleiter, Bereichsleiter, wenn jemand kommt zu sagen, hey, warte mal, ich höre mal eben auf den Herrn, ich will mal hören, was der Herr dazu zu sagen hat. Und wie gesagt, in erster Linie ist es sein Wort. Und wenn wir da ein bisschen erfahrener sind, wenn wir wirklich ein bisschen mehr Geduld haben, also es ist jetzt nicht so, ich hocke mich vor seine Füße, warte 2 Sekunden, oh, ich habe nichts gehört und dann geht mein Alltag weiter. Also es darf, gerade am Anfang, darf das ruhig ein bisschen länger sein, um zu warten und geduldig zu, auch Fragen zu stellen. Herr, wie siehst du das? Oder jetzt habe ich gerade diese zwei Verse gelesen und wie siehst du das? Oder wie verstehst du das? Wie kann ich das besser für mich anwenden? Und dann einfach mal zu warten und zu glauben, dass er spricht. Manchmal sind es Gedanken, die dann kommen. Manchmal schaust du aus dem Fenster und siehst plötzlich einen Vogel und verstehst dann eine Sache. Oder du siehst eine Blüte, also die Natur. Oder es kann mal einfach ein Bild, was du in deinem Wohnzimmer hast, was vielleicht schon 3 Jahre dort hängt, und plötzlich spricht Gott durch dieses Bild zu dir. Es kann alles Mögliche sein. Aber einfach zu warten, geduldig zu warten, aufmerksam zu sein, weil Gott liebt es, sich mit uns zu unterhalten. Er liebt es, sich mitzuteilen, sein Herz zu offenbaren, was gerade bei ihm so los ist, was er so fühlt und was auf seinem Herzen ist. Er liebt es, und ich verspreche es dir, wenn wir geduldig sind und auf ihn warten und lernen, auf seine Stimme zu hören und es zu wertschätzen, was er sagt, dann wird er nicht mehr aufhören zu reden, weil er sich so freut. Dann spricht er und spricht er und spricht er, weil er einfach so überwältigt ist, weil du zuhörst. Ich habe ein kleines Video mitgebracht. Ich hoffe, das klappt. Genau. Kommt dir das bekannt vor? Mich regen die Männer immer auf. Also ich finde, Männer verbringen viel mehr Zeit vom Handy als wir Frauen. Aber wir haben selbst Maria gesehen. Aber weißt du, Gott möchte manchmal sprechen und wir sind so abgelenkt. Und dann auch so christlich abgelenkt, weißt du? Eben durch, manche hören sich den ganzen Tag Predigten an, und wenn ich dann sage, was hast du davon behalten oder was kannst du davon umsetzen, ist es schwierig. Oder ich finde, selbst Worship kann manchmal stören. Also wenn du den ganzen Tag nur Musik, Musik, Musik um deine Ohren hast, mach das mal aus für eine Stunde und unterhalte dich mal mit dem Herrn. Ich glaube, dass es zwischendurch echt was bringt, selbst Worship auszumachen. Nur ein kleiner Tipp von mir. Aber es ist auch so, wie ich das halt erlebe. Ich muss eine absolute Ruhe haben. Manche brauchen das vielleicht, um so ein bisschen runterzukommen. Wie gesagt, mich stört das eher. Maria saß zu seinen Füßen und sie hörte aufmerksam zu. Und je öfter wir das machen, ihm zuzuhören, desto mehr lernen wir ihn kennen. Das ist ja so, nicht wenn ich rede, lerne ich jemanden kennen, sondern wenn ich zuhöre. Na, was beschäftigt dich? Was bewegt dich? Lerne ich jemanden kennen? Die zweite Begegnung mit Maria steht in Johannes 11, ab Vers 1. Eine kurze Zusammenfassung, weil es sonst zu lang wäre, alles zu lesen. Also diese kleine Familie, über ihre Eltern steht leider nichts in der Bibel. Das war wahrscheinlich dann das zweite Jahr vom Dienst von Jesus, wo sie dann das zweite Jahr zum Passafest gegangen sind. Und so um den Dreh müsste das wieder sein. Und plötzlich wird der Bruder von Maria, der Lazarus, sehr, sehr krank. Maria und Martha haben einen Boten losgeschickt zu Jesus und haben gesagt, du musst Jesus holen, unser Bruder ist krank. Jesus war irgendwo unterwegs, da kommt der Bote an und sagt, Jesus, du musst ganz schnell zu Maria und Martha, der Lazarus ist sehr, sehr krank geworden, die machen sich große Sorgen, komm jetzt. Was macht Jesus? Er geht nicht. Er macht, tüdelt rum, macht rum, und die Jünger sind schon selbst nervös und sagen, Jesus, hey, es wird knapp, du musst da jetzt langsam hin. Und er sagt, nee, es ist noch nicht die Zeit. Und ich glaube, also selbst die Jünger, die haben gedacht, also was geht hier ab? Ich verstehe das gar nicht. Einer seiner besten Freunde liegt im Sterben, ist wirklich krank. Die haben wahrscheinlich an Maria und Martha gedacht. In der Kultur zur damaligen Zeit ist das sehr schwierig, ohne eine männliche Person zu leben. Und er lässt sich Zeit. Und ich denke mal, auch Maria und Martha saßen zu Hause und waren völlig nervös. Dem Bruder Lazarus geht es immer schlechter und immer schlechter. Und die hoffen und beten und gucken aus dem Fenster und warten. Und er kommt nicht. Jesus kommt nicht. Und ich kann mir es richtig vorstellen, wie enttäuscht sie vielleicht waren und wie verzweifelt die waren. Und die konnten es nicht fassen. Und diese ganze Hoffnung und Warterei und Enttäuschung, was auch immer, von beiden Seiten. Die Jünger konnten es nicht verstehen. Die beiden Schwestern hocken da und können es nicht verstehen. Letztendlich stirbt der Bruder sogar und nichts passiert. Irgendwann mal taucht er auf. Jesus taucht auf. Die Nachricht kommt an. Jesus kommt. Der Lazarus ist schon längst begraben. Er stinkt mittlerweile. Und Jesus kommt. Und Martha läuft ihm entgegen und Maria bleibt zu Hause. Ich kann es verstehen. Ich denke, die war so enttäuscht und die hat gedacht, nee, jetzt brauchst du auch nicht mehr zu kommen. Jetzt ist es zu spät. Das ganze Haus war voller Menschen, die haben sie getröstet, die waren bei ihr, die haben ihre Seele gestreichelt und haben gesagt, Maria, es ist so schrecklich, was dir passiert ist. Kennt ihr das? Wenn uns schlecht geht, dann suchen wir auch Menschen, die uns trösten, oder? Die für uns da sind. Auf jeden Fall, Martha ist bei Jesus und erhält sich mit ihm. Und irgendwann mal sagt er, wo ist Maria? Ruf sie mal. Sie rennt wieder nach Hause. Maria ist inmitten der Trauermenge. Und die sagt ihr, Maria, Jesus ist hier und er will dich sehen. Okay. Johannes 11, 29. Als Maria dies hörte, ging sie sofort zu ihm. Und dann Vers 32, als Maria nun an die Stelle kam, wo Jesus war und ihn sah, warf sie sich ihm zu Füßen. Und das finde ich ist Größe. Es gibt Momente in unserem Leben und die haben wir wahrscheinlich alle durchgemacht, die sind nicht schön. Was weiß ich, jemand hat ein Abi gemacht, bestanden, sehr gut. Die ganze Welt steht dir offen. Du hast Pläne für dein Leben. Du willst studieren, du willst die Welt sehen, du willst in den Ausland. Du willst das alles genießen, du willst lernen, du willst Geld verdienen. Und du siehst die ganzen Möglichkeiten, die dir offen stehen. Und plötzlich kommt eine schreckliche Diagnose oder ein Unfall oder was auch immer, was gar nicht in deinen Plan passt. Was du dir gar nicht erträumt hast. Und es macht alles kaputt. Alles, wovon du geträumt hast. Oder jemand hat frisch geheiratet. Genauso große Pläne, gemeinsames Leben, miteinander. Bis zum Ende. Bis wir alt und grau sind. Wir bleiben zusammen. Wir werden verreisen. Wir bekommen Kinder. Wir bauen uns ein Haus. Wir kaufen uns ein Auto. Wir werden das und das machen. Vielleicht gehen wir als Missionare nach Afrika, was auch immer. Und dann geht einer von den beiden fremd. Ganz anders als geplant, als geträumt, als erdacht. Oder wir bekommen Kinder und träumen, was aus ihnen alles werden wird. Wie sie dem Herrn dienen und wie sie dem Herrn folgen und wie sie für ihn leben und mit ihm gehen. Das dürfen wir auch. Auch Gott hat gute Pläne mit uns. Jeremia 29, das dürfen wir. Aber was ist, wenn es nicht so ist? Wenn wir das noch nicht sehen? Alle Träume, alles, was wir uns so schön zurechtgelegt haben, alles, wovon wir so geträumt haben und uns erdacht haben, alles bricht zusammen. Und ich kann Maria so gut verstehen. Weil es mir manchmal genauso geht. Und ich merke, wie eine Wut in mir aufsteigt und ein Gefühl von Ungerechtigkeit, weil ich denke so, Gott, ich finde das so ungerecht. Und man ist so enttäuscht und es tut so weh. Und am liebsten würde man sich wirklich verkriechen. Wie oft habe ich das gedacht? Ich gehe gar nicht mehr aus dem Haus raus. Ich bleibe da einfach sitzen, weil mich da jeder versteht. Und wie nötig haben wir eine Martha, die dann nicht nur unsere Seele streichelt, sondern die direkt in unser Geist spricht. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Alex ist meine Martha. Und manchmal bin ich wütend, weil ich das nicht hören will, weil ich lieber gestreichelt werden will und verstanden werden will, klar. Aber wenn so eine Martha kommt und sagt, weißt du was? Jesus ist hier und Jesus ist größer und Jesus hat gesiegt und Jesus hat überwunden und er lebt in dir und die Finsternis muss weichen. Das will man nicht immer hören, aber das ist gut, dass wir eine Martha haben, die sagt, hey, und jetzt reiß dich zusammen und jetzt geh zu ihm und werf dich vor ihm nieder. Wir verstehen nicht alles, was in unserem Leben passiert und nicht alles können wir erklären und nicht alles können wir uns zurechtlegen, auch theologisch nicht. Das muss man auch nicht. Ich finde es furchtbar, wenn man anfängt, Dinge, die uns passieren, irgendwie theologisch zu erklären. Das hat Jesus auch nie gemacht. Aber weißt du, was wir machen können? Wir können zu ihm laufen, weil es der Einzige ist, der uns sieht, der uns versteht und der in der Lage ist, Dinge zu verändern, oder? Maria hätte da bleiben können, gar kein Problem. Aber Gott sei Dank ist sie aufgestanden und ist gerannt und hat sich vor seine Füße geworfen und hat gesagt, Gott, ich verstehe das nicht, aber du bist größer und trotz allem bist du mein Herr und trotz allem bist du mein König und du bist würdig, dass ich mich vor dich hinwerfe, egal ob ich es verstehe oder nicht. Und sie hat das Wunder gesehen. Sie hat das nicht verpasst. Warum? Weil sie nicht sitzen geblieben ist. Und sie hatte Glück, ich beneide sie, weil sie durfte das ziemlich schnell erleben. Oft erleben wir das nicht sofort, nicht am selben Tag, oder? Manchmal vergehen Jahre, aber es macht doch nichts. Gott hat uns nicht vergessen, niemals. Und vielleicht sieht das Wunder auch ganz anders aus, wie wir uns das wieder ausgemalt haben und ausgedacht haben. Vielleicht sieht es anders aus und vielleicht braucht es Geduld und Beharrlichkeit, aber weißt du was? Unser Herz wird verändert. Und ich habe aufgehört, immer zu fragen, warum? Warum ich? Warum wir? Warum, warum, warum? Weil ich begriffen habe, ich kriege da irgendwie keine Antwort. Ich lerne zu fragen, Herr, was kann ich daraus lernen? Was bringt mir das? Was passiert mit meinem Herzen, wenn ich an dir bleibe? Und letztens habe ich zu Alex gesagt, weißt du was? Es ist mir im Moment egal, wie hoch andere steigen geistlich, wie oft die im Himmel sind. Im Moment bin ich froh, dass ich mich einfach nur an seinem Saum festhalten kann und sagen kann, Herr, das Einzige, was ich will, ist fest zu bleiben, an dir zu bleiben. Und ich bleib kleben, bis ich da durch bin. Das war Maria. Ich finde, das können wir von ihr lernen. Das dritte Treffen mit Maria steht ein Kapitel weiter in Johannes 12. Und da war das wirklich paar Tage, bevor Jesus starb. Und ich glaube, mittlerweile kannte sie Jesus gut. Sie hat ihm gut zugehört, aufmerksam zugehört. Sie ist durch schwere Zeiten mit ihm gegangen, wo ihr Vertrauen zu ihm gewachsen ist, wo sich was aufgebaut hat an Beziehung. Und jetzt, kurz vor seinem Tod, ich glaube, sie hat es gespürt. Sie hat gespürt, etwas wird passieren. Etwas ist anders. Kennt ihr das? Wenn man jemanden ganz gut kennt und du schaust ihm in die Augen und du weißt, etwas ist los, etwas ist anders. Und ich denke mal, bei Maria war das so, die hat gespürt, sie hatte eine Ahnung. Vielleicht wusste sie nicht genau was, aber sie hatte eine Ahnung, etwas ist anders, etwas wird passieren. Und sie war vorbereitet. Johannes 12, 3. Da nahm Maria ein 12 Unzen, das sind ungefähr 327 Gramm fassendes Fläschchen mit kostbarem Nardenöl. Sie salbte Jesus mit dem Öl die Füße und trocknete sie mit ihren Haaren ab. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Diese Geschichte ist jetzt nicht zu verwechseln mit der Geschichte aus Lukas 7, weil da ist eine sehr, sehr ähnliche Geschichte, also eine sehr, eigentlich dieselbe Tat. Nur es ist ein anderer Ort, ein anderes Haus, nämlich von Simon, und eine andere Maria aus wie Magdala. Ne? Maria Magdalena, die hatte eine ganz andere Vergangenheit, eine ganz andere Person. Aber hier geht es jetzt nur um Maria aus Bethanien. Und ich finde, dass also dieser Akt, Jesus die Füße zu salben, mit den Haaren abzutrocknen, das ist für mich Anbetung in Aktion, Anbetung pur, echt. Und sie hat sich Zeit genommen. Alles, was sie hatte, hat sie vor ihm ausgegossen. Alles, was in ihr war, hat sie einfach öffentlich dargebracht. Und viele, oder gut, der eine ganz besonders Judas, aber ich denke mal auch die anderen Männer fanden es irgendwie unangebracht und vielleicht nicht angemessen, so wie kann man das in der Öffentlichkeit machen. Und ich weiß, wenn wir richtig in der Anbetung sind, dass manche Menschen damit nichts anfangen können, aber weißt du was, ihr war das egal. In dem Moment war ihr das egal und die hat alle Menschenfurcht und alle Angst und alles, was sie hatte, einfach zur Seite gelegt und die hat es für ihn gemacht. Nicht für die Menschen, nicht das, was sie denken könnten, sondern einfach nur für ihn. Und auch da kann ich Maria so gut verstehen, als wir, also gerade so die ersten Jahre in Wilhelmshaven, da kannten die Menschen mich noch nicht so gut. Und ich weiß, einmal im Gottesdienst, da war ich auch so in Anbetung bei mir ist es so, wenn ich Gott begegne, dann heule ich einfach. Ich kann nichts dafür, dann fließen die Tränen und dann ist es einfach, ich weiß auch nicht so, ich bin dann so geplättet von seiner Gegenwart und von seiner Liebe und von seiner Herrlichkeit, dass ich einfach heule. Und die Leute kannten das halt nicht und ich weiß, im Gottesdienst, ich hockte da hinten und heulte, was das Zeug hält. Also dann ist die Hose auch mal nass, also hier so. Und naja, es ist halt... Und irgendwann mal mache ich die Augen auf und dann knieten da 5, 6 Frauen um mich herum und die Hände auf meinem Rücken und, oh Ira, alles wird gut, du musst nicht traurig sein und alles, Gott macht das schon und man kommt sich schon ein bisschen blöd vor, weil so mitten im Gottesdienst, aber irgendwann mal muss man sagen, okay, na, dann ist das so. Ich weiß, einmal stand ich vorne sogar, Hände hoch und war völlig versunken in Anbetung. Und plötzlich denke ich so, irgendwas stimmt da nicht. Und dann mache ich die Augen auf und da war eine alte Oma da, über 80, eine alte Prophetin. Und sie hielt, also ich war dann am Zittern, und sie hielt meine Arme so wie bei Mose fest und unterstützte mich. Und das war so peinlich, weil... Gerade wenn du vorne stehst und eine alte Frau hält dann deine Arme. Es war sehr, sehr berührend und sehr, es war wertschätzend und so, es war, da war so viel Liebe drin. Aber in dem Moment hätte ich im Boden versinken können, weil es so unangenehm war andererseits. Und ich weiß, es ist gerade wenn du voll in der Anbetung bist, wenn du dein Öl über seine Füße ausgießt und ein anderer gerade nicht in dieser Situation ist, dann sieht es vielleicht von der Seite ein bisschen komisch aus und ein bisschen vielleicht auch lächerlich, aber weißt du was? Pfeif drauf, ganz ehrlich, pfeif drauf. Wenn du den Herrn erkannt hast, so wie der ist, in all seiner Schönheit, in all seiner Pracht, in dieser Majestät, weißt du, pfeif drauf. Was die anderen denken können, was sie sagen könnten, dann nimm das Fläschchen Öl, was du hast, und dann gieß es über seine Füße in Anbetung vor ihm und nimm deine Haare, auch wenn es komisch aussieht, bei Glatze ist es schlecht, dann nimmst du dein T-Shirt und dann trocknest du um die Füße und sagst, weißt du was, Herr, ich liebe dich über alles, weil keiner ist so wie du. Das ist Maria. Und kannst dir vorstellen, da steht, das ganze Haus war erfüllt mit diesem Duft vom Öl. Ich weiß nicht so, ich habe, glaube ich, noch nie Nadenöl gerochen, aber wenn du mal bei Menschen zu Hause bist, die ätherische Öle verduften im Diffuser, dann weißt du ganz genau, was ich meine. Das sind nur ein paar Tropfen und das ganze Haus riecht danach. Oder es gibt Düfte, die sind toll und angenehm, stimmt's? Und es gibt Düfte, Leute, da willst du wieder weglaufen. Und so war das bei Maria. Kannst dir vorstellen, wenn der Duft in den Haaren ist, der bleibt kleben. Also in den Haaren, meine Tochter hat mir ein paar Mal erzählt, sie raucht nicht, aber riech mal an ihren Haaren, dann weißt du ganz genau, ob es stimmt oder nicht. Der Duft in den, ne Mädels, der Duft in den Haaren, der Duft in den Haaren bleibt für Tage. Und so lief Maria durch die Gegend, duftend. Und die Menschen rochen das. Die einen fanden es angenehm und die anderen nicht. Kommt uns das bekannt vor? 2. Korinther 2,15. Unserem ganzen Leben haftet der Wohlgeruch von Christi, sagt Paulus. Und die, die Jesus kennen, die ihn angenommen haben, die finden es angenehm. Aber die, die Jesus ablehnen, für die ist das sogar ein widerlicher Geruch. Die mögen es nicht. Ne? Und deswegen, wenn dich jemand nicht riechen kann, wenn du dich pflegst und jemand dich trotzdem nicht riechen kann, dann ist es so. Dann ist es in Ordnung, steht in der Bibel. Nicht jeder wird dich gut riechen können. Aber die, die Jesus aufgenommen haben, die, die Jesus lieben, die werden es lieben, die werden diesen Geruch lieben. Und es ist, je mehr Zeit wir vor den Füßen von Jesus verbringen, das sollte eigentlich unser Lieblingsplatz werden, wie bei Maria, ne? Einfach ihm zuzuhören, in schwierigen Situationen hinzulaufen, sich vor ihm zu knien, zu sagen, Gott, ich verstehe nicht alles, aber ich weiß, du hast alles im Blick. Und Zeit in der Anbetung zu verbringen, je mehr, desto besser, dann wird sich der ganze Geruch des Himmels sich auf uns legen, auf uns setzen, uns umgeben und wir sind ein Wohlgeruch für Gott, aber auch für die Menschen. Genau, die liebe Band, kommt ihr mal nach vorne. Ich weiß nicht, in welcher Lebensphase du dich gerade befindest. Vielleicht bist du gerade total beschäftigt, außer Atem, verschwitzt und du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist, dann möchte ich dir einfach sagen, weißt du was, heute, wenn wir gleich singen, geh, hock dich einfach hin vor seine Füße und schweig. Hör ihm einfach nur zu. Und nimm das bitte auch für den Alltag, wenn du merkst, oh, etwas überfordert mich wieder. Hock dich hin und hör ihm zu. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, die nicht so einfach ist, die sehr, sehr schwierig ist. Warum auch immer, eine Krankheit, eine Arbeitslosigkeit, die Kinder, genauso. Anstatt irgendwo sitzen zu bleiben, wütend und hoffnungslos und sauer, lass dich lieber rufen von ihm. Jesus ist hier und er sieht dich und er kennt dich und er hat ein Wunder für dich, definitiv, wie auch immer das aussehen mag. Vielleicht bist du da schon durch diese zwei Sachen und du siehst ihn einfach nur als König, als das Lamm Gottes. Dann knie dich auch vor ihm nieder und bete ihn an, was das Zeug hält. Leg die ganze Menschenfurcht ab und sag, du bist würdig. Jesus, du bist würdig. Dich bete ich an, egal was die Menschen sagen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke, dass du hier bist. Und dass du uns alle kennst und dass du uns alle liebst und dass du jeden siehst in jeder Situation und Lage. Und ich weiß, wenn wir zu dir kommen, wenn wir unsere Knie vor dir beugen, dann bist du da. Du umarmst, du liebst, du versorgst, du heilst, du befreist. Und wir dürfen dich einfach nur anbeten. Amen.